Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Eine Studentin hatte auf dem Flohmarkt eine alte Couch gekauft. Und als sie zu Hause dann diese Couch auszog, da hat sie dann einen in Lumpen eingewickelten Gegenstand gefunden. Und erst wollte sie den wegschmeißen, weil das so unangenehm aussah, so unappetitlich. Aber dann hat doch die Neugier gesiegt und sie hat diesen Gegenstand ausgewickelt. Und da fand sie dann ein ganz altes Gemälde, wie sich später herausstellte, aus dem 17. Jahrhundert. Sie konnte es versteigern lassen und bekam daraufhin fast 20.000 Euro. Diese Begebenheit habe ich in der BNN mal vor anderthalb Jahren gelesen und habe gedacht, das passt irgendwie zur Bibel. Auch da haben wir einen Schatz in unansehnlicher Hülle. Auch viele Leute heutzutage macht die Bibel keinen interessanten Eindruck mehr. Dabei ist ein Schatz darin verborgen. Und diesen Schatz haben wir 5 Pfarrer hier in der Region für uns entdeckt. Und deshalb haben wir beschlossen, wir predigen immer über ein Buch der Bibel. Natürlich bräuchten wir dazu Stunden, um diesem Buch gerecht zu werden. Und heute geht es eben um ein sehr altes, wir haben es vorhin gehört, um Ruth. Es wurde circa 1000 vor Christus geschrieben, ist also 3000 Jahre alt. Und das Erstaunliche ist, die Aussage ist immer noch höchst aktuell und hat uns auch heute noch was zu sagen. Ich habe es jedenfalls den beiden letzten Sonntagen gehört von den Gottesdienstzuhörern. Ja, Ruth ist Moabiterin und die Moabiter, die lebten an der Ostseite des Toten Meeres, dem heutigen Jordanien. Die Moabiter sind eigentlich verwandt oder sind verwandt weitläufig mit den Israeliten, denn ihr Urahne ist Lot, Abrahams Neffe. Aber sie sind sich nicht grün. Da herrscht keine Freundschaft zwischen ihnen. Sie sind feindlich gesinnt. Und doch haben eine vierköpfige Familie bei den Moabiter freundlich Aufnahme erfahren, ein neues Zuhause. Sie hatten nämlich ihre Heimat Bethlehem aufgrund einer Hungersnot verlassen müssen. Die haben sich dann in Moab angesiedelt, weil eben in Israel war halt Dürre. Noch schlimmere Dürre als bei uns heutzutage. Ist halt nichts mehr gewachsen. Und die Moabiter waren so freundlich, dass auch die Söhne dieser Familie aus Bethlehem 2 moabitische Frauen heiraten konnten. Und Ruth hatte nun einen der beiden Söhne geheiratet und war wiederum sehr herzlich in dieser Familie aus Bethlehem aufgenommen worden. Und die lebten gut zusammen und so hätte es weitergehen können. Aber dann starb der Schwiegervater Ruths, kurz danach die beiden Söhne, einmal Ruths Mann und dann auch ihr Schwager, vermutlich an einer Krankheit. Und für Ruth brach die Welt zusammen. Sie stand nun alleine da. Sie hatte zwar noch ihre Schwiegermutter, noch nicht ihre Schwägerin, aber für Frauen ohne Mann gab es damals keine nennenswerte Zukunft mehr, denn sie waren rechtlos. Rechtlos hieß auch, sie waren angewiesen, dass andere Menschen sie versorgten, also eigentlich zum Betteln verdammt. Also eine sehr hoffnungslose Situation. Und ich denke auch, Sie, liebe Gottesdienstbesucher heute Morgen, kennen solche hoffnungslose Situationen, wo man nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und wenn uns etwas Schlimmes widerfährt, dann fühlen wir uns zunächst wie ein Opfer, wir erleben es als sehr ungerecht, dass ausgerechnet uns das passieren muss, das mit der schlimmen Krankheit oder dass ein lieber Mensch sterben musste oder diese aussichtslose Situation. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir wäre es in solchen Situationen am liebsten, da würde ein Wunder passieren, ein plötzliches Wunder und die Situation wird sich von jetzt auf nachher wieder zum Guten verändern. Das habe ich damals auch gedacht, als mein Mann vor fast 3 Jahren plötzlich verstorben ist. Da haben wir alle gedacht, da muss doch ein Wunder passieren und er muss wieder die Augen aufmachen, so wie beim Lazarus. Aber solche Wunder passieren gewöhnlicherweise ganz, ganz selten. Also müssen wir schauen, wie wir mit so einem Umstand dann zurechtkommen. Und dabei kann uns ein Motto aus dem Management helfen. Es handelt sich eben um eine Vorgehensweise, wenn man in einer ganz schwierigen Situation ist und nicht mehr weiß, wie es eigentlich weitergehen soll. Und da heißt es auf Englisch, ich übersetze es gleich auf Deutsch, aber ich möchte es erst auf Englisch sagen, da heißt es Love it, change it or leave it. Also bei allen Problemen haben wir die Wahl zwischen love it, natürlich lieb es, ist ziemlich übertrieben, aber soll ausdrücken, nimm die Situation an, versuch das Beste draus zu machen, erkenne, was daran noch gut sein kann. Change it heißt, verändere etwas an dieser Situation oder leave it, verlass die Situation, mach was ganz anderes. Und Ruth hat in ihrem Leben, das wird deutlich in dieser Geschichte, jeweils eine von diesen 3 Wahlmöglichkeiten angewandt. Wir werden es noch merken. Also nach dem Tod, ich habe es gesagt, nach dem Tod der Ehemänner hatten diese 3 Frauen keine lebenswerte Zukunft mehr. Und für Ruth und ihre Schwägerin gab es eigentlich nur noch eine Chance auf Zukunft, nämlich wenn sie zurückgingen zu ihrer Herkunftsfamilie, um nochmals neu verheiratet zu werden. Sie müssen wohl noch jung gewesen sein, sie hatten auch keine Kinder. Und von daher wäre das noch eine gute Möglichkeit gewesen. Und für die Schwiegermutter Naomi gab es nur eine winzig kleine Möglichkeit auf Zukunft, wenn sie wieder zurückginge nach Bethlehem. Denn vielleicht stand ihr Häuschen noch, vielleicht lebte niemand drin. Und vielleicht gab es ja noch irgendeinen Verwandten, der ihr beistehen würde. Aber zwischen Bethlehem und da, wo sie lebte, war ungefähr 80 Kilometer Weg. Auch durch Wüstengegenden. Für eine Frau allein ganz gefährlich. Und nun stand Ruth vor einer schwierigen Entscheidung. Sie hatte ihre Schwiegermutter lieben gelernt. Durfte sie die Frau, der sie so viel verdankte, allein laufen lassen? Also selbst wenn die alte Frau die 80 Kilometer packen würde, ja aber was wäre mit ihr in Bethlehem, wenn sich ihrer keiner annahm? Doch wenn sie mit Naomi gehen würde, dann würde sie eben ihre Chance auf Zukunft verpassen. Sie würde ihre Heimat und ihren Wunsch nach eigener Familie verlassen müssen. Denn in Israel war es verboten, Moabiterinnen zu heiraten. Also zu den Eltern zurückgehen erschien auf jeden Fall vernünftiger. Aber sie war hin und her gerissen. Und auch wir kennen Situationen, wo wir nicht wissen, was ist das kleinere Übel oder was sollen wir tun. Love it, nimm es an, geh zu deinen Eltern zurück, change it, versuch Naomi zu überreden, hier zu bleiben oder leave it. Verlass dein altes Leben. Und Ruth entschied sich für die 3. Variante und sagte zu ihrer Schwiegermutter, Ruth 1, 16, folgende, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Also ganz starke Worte voller Liebe. Und deshalb haben Sie in letzter Zeit, in den letzten 10 Jahren, einige als Trauspruch gewählt. Ich weiß nicht, ist jemand hier unter uns, der dies auch als Trauspruch hat? Scheint wohl erst in neuerer Zeit hier beliebt zu werden. Wobei meine Eltern hatten auch einen Teil dieses Trauspruches. Doch diese Worte von Ruth zeigen nicht nur ihre Liebe zu Naomi, sondern auch zu Gott. Dein Gott ist mein Gott. Denn durch ihre Schwiegermutter hat sie diesen liebenden Gott kennengelernt, den sie von Moab nicht kannte. Dort betete man zu anderen Göttern. Und sie hat erfahren aus den Geschichten, nehme ich jedenfalls an, steht so nicht explizit in der Bibel, aber es wäre nachvollziehbar, dass Naomi, Ruth und ihrer anderen Schwiegertochter erzählte von Gott, der eben Abraham berufen hat und wie er für ihn gesorgt hat, wie er für Sarah gesorgt hat, dann für die Kinder vom Abraham. Sie hat viel, viel erzählt. Darauf basiert ja auch der jüdische Glauben, dass man sich diese Vätergeschichten erzählt. Und wie Gott dann auf wunderbare Weise immer wieder eingegriffen hat, auch bei Mose. Wir kennen ja so viel mutmachende Geschichten aus der Bibel. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Ruth dadurch Mut bekam, einen Schritt zu wagen, nämlich zuerst an das Wohlergehen der Schwiegermutter zu denken und nicht an ihres. Vielleicht hatte sie dieses Vertrauen gewonnen, auch wenn ich jetzt alles aufgebe, Gott wird mich schon nicht hängen lassen. Also sie schafft es, an das Wohl der anderen zuerst zu denken, bevor sie an sich selber denkt. An das Wohl der anderen denken hilft in Zeiten der Trauer. Ich habe das für mich auch so wahrgenommen. Dann merkt man, auch andere haben ihre Verluste, nicht nur ich. Und Ruth geht mit Naomi in eine ungewisse Zukunft. Und auch wir sind immer wieder herausgefordert, neue Wege zu gehen, von denen wir nicht wissen, was dabei rauskommt. Man weiß, man muss jetzt loslaufen, man weiß aber nicht, wie es rausläuft. So wie bei den beiden Frauen. Unbeschadet kamen sie in Bethlehem an. Doch von einem herzlichen Willkommen ist nichts zu lesen. Die einzige Reaktion, von der berichtet wird, heißt es, der ganze Ort war erregt. Worüber waren die erregt? Vielleicht, dass die zwei Frauen es geschafft haben? Vielleicht regten sich die Leute auch auf. Jetzt, wo Naomi verarmt ist, kommt sie wieder, bringt noch ihre Schwiegermutter, Tochter mit und erwartet von uns, dass wir jetzt für die sorgen. Manche Leute regen sich ja auch über Flüchtlinge auf. Also man kann sich aufregen, wenn da jemand kommt, für den man dann sorgen soll. Also was sollten die Frauen jetzt tun? Sie haben kein eigenes Feld, das sie bearbeiten könnten. Und ja, sie brauchen ja auch jetzt Essen. Love it, change it, leave it. Love it, nimm es an. Change it, verändere es. Leave it, geh am besten gleich wieder. Und zunächst hieß es für die Frauen, Abschied zu nehmen von dem Wunsch, andere müssten mir doch helfen. Nein, die helfen nicht. Lesen wir nicht, jedenfalls nicht. Und dann entscheiden sie sich für Love it. Wir nehmen die Situation jetzt an und machen das Beste draus. Und sie überlegen sich, was können wir zwei tun, um nicht zu verhungern. Da gerade Erntezeit ist, fällt Naomi ein, was Gott in 3. Mose 19 gesagt hat. Wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ränder deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten. Lass etwas übrig für die Armen und Fremden, die in eurem Land wohnen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also Gott kennt die Hartherzigkeit von uns Menschen, dass wir nicht so arg an denen helfen, die uns nicht so liegen oder vor denen wir vielleicht sogar Angst haben. Zum Beispiel wie jetzt in dem Fall spricht Gott Armen und Flüchtlinge an. Und die sollen an der Ernte beteiligt werden. Naomi war zu alt zur Erntearbeit. Und so musste sich Ruth allein auf den Weg machen. Und auch das war nicht gefahrlos. Witwen waren rechtlos. Das heißt, die konnte sexuell belästigt werden, ohne irgendeine Chance sich zu wehren. Wieder war sie ganz von Gott abhängig. dass er sie aufs rechte Feld führt. Ruth musste eine Weile laufen, doch bei manchen Feldern, so nehme ich an, hat sie den Eindruck, nicht erwünscht zu sein. Und dann entdeckte sie ein Feld, auf dem arbeiteten mehrere Knechte und Mägde, und sie bat den Vorarbeiter, dort nachlesen zu dürfen. Und er erlaubt es ihr. Gegen Mittag kommt Boas, dem das Feld gehört. Freundlich begrüßt er seine Leute und wundert sich über Ruth und fragt den Vorarbeiter, wer sie denn sei. Und er erzählt dann über sie, was er von ihr weiß. Und Boas hat ein mitfühlendes, mitleidsvolles Herz. Und er weiß, dass junge Frauen wie sie sexuell belästigt werden können. So schärft er seinen Leuten als erstes ein, der jungen Frau ja nichts anzutun. Und zu Ruth sagt er, sie soll während der ganzen Ernte auf seinen Feldern bleiben. Und anschließend bietet er ihr an, aus dem Wasserkrug seiner Leute zu trinken. Das ist eine Geste, um zu sagen, bei uns bist du willkommen. Und Ruth ist über so viel Großzügigkeit erstaunt, kniet nieder und fragt Boas, wie kommt es, dass du so freundlich zu mir bist? Ja, eigentlich könnte man ja denken, es sei selbstverständlich, aber wir merken, es ist nicht selbstverständlich aus der Reaktion von Ruth. Und Boas erzählt ihr, dass er von ihr gehört hat, wie selbstlos sie sich für ihre Schwiegermutter einsetzt. Und er wünscht ihr, dass Gott sie dafür segnen und beschützen möge. Und er wünscht es ihr nicht nur, er ist also nicht nur der Fromme, der betet, sondern der auch es tut. Er tut alles, damit sie beschützt wird und gesegnet wird. Er weist seine Leute an, mehr als das übliche Maß stehen zu lassen und reicht ihr persönlich das Essen. Und Ruth darf durch Boas Gottes Großzügigkeit erfahren. Wir haben einen großzügigen Gott. Und das erzählt sie zu Hause ihrer Schwiegermutter. Und die ist auch ganz begeistert und sagt dann einen interessanten Satz. Sie sagt, jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat. Denn das hatte sie bis dahin gedacht. Ich weiß nicht, ob Sie es auch schon gedacht haben. Ich kenne das Denken von mir, dass ich auch manchmal denke, Gott hat mich im Stich gelassen. Doch wenn man nicht aufgibt zu beten, wird man erleben, dass Gott gute und manchmal sehr humorvolle Lösungen für einen bereithält. Und wenn wir erst nicht verstehen, warum Gott nicht gleich hilft, dann steckt dahinter ein tieferer Sinn. Wären die Leute im Ort hilfsbereiter gewesen und hätten gesagt, Naomi, Ruth, komm zu uns aufs Feld, dann wäre Ruth nie auf Boas Feld gekommen. Und das ist ja entscheidend, das werden wir später erfahren. Also Gott spinnt heimlich leise Fäden, um unser Leben zu segnen. Er benutzt Schwierigkeiten dazu. Vielleicht kennen Sie auch so eine Situation aus Ihrem Leben, wo sich eine Schwierigkeit später zum Segen herausgestellt hat. Also nun müssen sich Naomi und Ruth für Wochen keine Sorgen mehr um ihr Essen machen. Doch, der Winter wird kommen und dann? Am besten wäre ja, Ruth wird einen Mann finden, aber wir haben es ja gehört, die Israeliten sollen ja keine Moabiter heiraten. Doch, in Israel gab es das Gesetz der Schwagerehe. Starb der Mann einer kinderlos gebliebenen Frau, so war der Schwager oder der nächste Verwandte verpflichtet, die Witwe zu heiraten. Aus so einer Verbindung sollte ein Sohn gezeugt werden, der dann als Sohn des verstorbenen Mannes galt. Und so blieb dessen Familie nach dem Tod erhalten und die Witwe war versorgt. Und so ein Mann wurde Löser genannt, also der hat die Leute aus der Not gelöst. Und zudem hatte der Löser die Pflicht, die Äcker des verstorbenen Mannes zurückzukaufen, wenn dieser sie hatte aufgrund von Armut verkaufen müssen. Und das war im Fall von Ruths Schwiegervater der Fall gewesen. Doch der nächste Angehörige, der Ruth, hätte heiraten müssen. Also wie gesagt, das ist so ein, man weiß es nicht genau, hätte er sie überhaupt heiraten müssen. Sie ist ja Moabiterin. Auf jeden Fall macht er keine Anstalten dazu. Vielleicht aus dem Grund, wir wissen es nicht. Aber was sollten die Frauen tun? Love it? Sollen sie die Situation annehmen? Nach dem Motto, wenn Gott uns schon keinen Mann ins Haus schickt, dann müssen wir halt das Beste draus machen. Oder leave it? Soll Ruth jetzt Bethlehem verlassen, um in Moab nochmals verheiratet zu werden? Doch die beiden Frauen entscheiden sich für die dritte Lösung von den dreien. Change it. Sie wollen etwas an der Situation ändern und selbst aktiv werden. Wenn der nächste Verwandte Ruth schon nicht heiraten will, dann soll es doch der übernächste machen. Und der ist Boas. Der hat ja dieses mitleidsvolle Herz. Nun muss Gott nur noch eine gute Idee geben, damit sie den Boas dazu bringen. Naomi kann ja nicht einfach hingehen und sagen, heirate meine Schwiegertochter. Also ich denke, dass die gebetet haben und dass Gott ihnen dann diese glorreiche Idee gegeben hat, die jetzt kommt. Bald ist Erntefest. Nachdem alles Getreide gedroschen ist, wird kräftig gefeiert und gebechert. Und nach dem Fest wird Boas bei den Kornhaufen schlafen und aufpassen, dass ja nichts geklaut wird. Und Ruth soll sich baden, mit wohlriechendem Öl einsalben, damit sie gut riecht. Ja, so ein bisschen betörend, gell? Und wenn Boas eingeschlafen ist, soll sie sich zu seinen Füßen legen. Sehr gewagt, sehr emanzipiert. Also ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Der ahnungslose Mann, wie gesagt, der soll betört werden. Doch Ruth lässt sich wirklich auf diesen interessanten Plan ihrer Schwiegermutter ein, schleicht sich an. Und nachdem das fröhliche Feiern zu Ende ist und sie denkt, ja, Boas ist eingeschlafen, vielleicht hat er geschnarcht, huscht sie zu ihm, deckt ihm die Füße auf, damit er endlich aufwacht. Das soll ja auch wieder aufwachen. Die will vielleicht auch nicht die ganze Nacht da liegen bleiben. Also und hat der Dinge, die da kommen sollen. Und vielleicht hat sie dasselbe gemacht, was ich an ihrer Stelle gemacht hätte. Ich hätte gebetet wie ein Weltmeister. Und der Boas wacht auch auf und er wundert sich sehr, dass Ruth so nah bei ihm liegt. Und Ruth bringt sofort ihr Anliegen vor. Verzeih mir, ich suche Schutz bei dir. Du gehörst zu denen, die nach dem Gesetz verpflichtet sind, mir beizustehen. Sie sagt nichts, dass da steht, also eigentlich Moabiterin nicht, aber sie sagt, nach dem Gesetz bist du verpflichtet, mir beizustehen. Du bist der Löser. Mit anderen Worten, könntest du mich heiraten? Nun hätte Boas der Schlag treffen können. Mitten aus dem Schlaf gerissen, macht ihm eine verarmte Ausländerin einen Heiratsantrag. Ist das ein Albtraum? Oder ein Traum, zu schön, um wahr zu sein. Und Boas entscheidet sich für Letzteres. Ihn freut Ruths couragiertes Vorgehen. Er schätzt sie sehr. Das wird deutlich, was er sagt. Gott segne dich. Was du getan hast, zeigt, wie treu du zur Familie deiner Schwiegermutter hältst. Du hättest dich um einen jüngeren Mann bemühen können oder um einen wohlhabenderen. Du hättest bestimmt einen besseren gefunden als mich. Doch nun werde ich alles tun, worum du mich gebeten hast. Jeder weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. Also mit anderen Worten, also ich bin total begeistert von dir und finde es großartig, dass du mich gefragt hast, mich zu heiraten. Ich hätte mich nicht getraut. Also man merkt, er hat sie schon davor lieb gehabt. Nun braucht Boas nur noch einen Plan, damit der nächste Löser nicht doch noch auf den Gedanken kommen könnte, Ruth zu heiraten, denn Boas will Ruth jetzt nicht mehr verlieren. Und bestimmt hat auch er danach kein Auge mehr zugetan und gebetet. Am Morgen hat er dann eine Idee und setzt sie sofort um. Und bald findet die Hochzeit statt, Ruth wird schwanger, bringt einen Jungen zur Welt. Für alle der sichtbare Beweis für Gottes Güte. Und dieser Junge ist der Großvater vom König David und der Urvater Josefs, also Jesu irdischem Vater. Ruths Name erscheint in Jesu Stammbaum bei Matthäus. also Jesu irdischem Pflege-Adoptivvater, wie man es immer nennen will. Aber in Jesu Stammbaum erscheint Ruth, die Moabiterin. Die Liebesbeziehung zwischen Boas und Ruth ist ein Bild für Gottes Liebe zu uns Menschen. Boas rettet Ruth und ihre Schwiegerfamilie und ermöglicht ihnen Zukunft. Jesus rettet uns und ermöglicht uns ewiges Leben. Ich komme zum Schluss. Ruth zeigt, dass es sich lohnt, sich ganz auf Gott einzulassen und eigene Wünsche auch mal zurückzustellen, um jemandem Gutes zu tun. Liebe, die wir geben, selbstlose Liebe, die wir geben, kommt irgendwann auf uns zurück. Und ein Wort Jesu, wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört, aus Lukas 9, unterstreicht das: Wer sein Leben verliert, der wird es finden. Wer sein Leben verliert, der wird es finden. Also wer nicht nur an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse denkt, sondern das Wohl des anderen im Blick hat, wird von Gott gesegnet werden. Es lohnt sich immer, sich auf Gottes Wort einzulassen. Amen.